Durch den Zinsanstieg sind Anleihen wieder zurück. Welche Rolle können sie in einem Depot spielen und auf was müssen Anleger achten? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Portfolio-Manager Andreas Beck. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René Will Rendite. Hallo Andreas, schön, dass du Zeit hast.
Grüß dich.
Anleihen sind wieder zurück. Ich habe es gesagt, die Zinsen sind stark gestiegen. Allerdings deutet sich ja jetzt schon wieder so an, dass die Notenbanken vom Zinsgas gehen. Was würde denn so eine Zinsänderung oder so eine Zinspause denn für den Anleihenmarkt heißen?
Also die meisten Anleger haben jetzt in ihrem Kurzzeitgedächtnis extrem schlechte Erfahrungen gemacht mit Anleihen. Zuerst gab es viele Jahre keine Zinsen und dann kamen noch die Kursverluste. Und die Kursverluste, die muss man sich spiegelbildlich vorstellen, dass wenn man halt vor ein paar Jahren eine Anleihe gekauft hat, eine Unternehmensanleihe, sagen wir mit 1%, und für ein gleich riskantes Papier mit gleicher Restlaufzeit bekomme ich jetzt 5% Zins, dann hat die Anleihe mit 1% Zins entsprechende Kursverluste, damit sozusagen der Barwert der gleiche ist wie bei der neuen Anleihe, die zu 100 ausgegeben wird mit 5% Coupon. Das heißt, Anleihen heißt starke Schwankungen, starke Kursverluste. Und Zinsen gab es auch keine. Und das hat sich jetzt radikal geändert. Auf einmal gibt es wieder Zinsen, relativ hohe sogar, so hohe Zinsen, dass eigentlich ein Konsens im Markt besteht, dass das langfristig tendenziell vielleicht noch ein bisschen steigt, tendenziell aber eher gleich bleibt oder dann auch irgendwann auch wieder fallen muss. Die Inflation kommt ja auch deutlich zurück, vor allem in den USA. Und insofern, Anleihen lohnt es sich wieder ganz neu zu betrachten. Und letztendlich haben Anleihen jetzt einen Charakter, wie sie das letzte Mal vielleicht 2008 hatten.
Und das war der Charakter da als eine gute Ergänzung fürs Depot?
Also grundsätzlich kann ich mit Anleihen zwei Dinge machen. Auf der einen Seite kann ich sie verwenden als Investitionsreserve, um in Krisen Aktien nachzukaufen. Das ist interessant, wenn ich eine langfristige Strategie habe, weil langfristig ist der Aktienmarkt nicht zu schlagen. Also Eigenkapitalkosten der Unternehmen sind immer höher als Fremdkapitalkosten und insofern ist langfristig der Aktienmarkt nicht zu schlagen. Da sollte man sich auch nicht irritieren lassen, dass es jetzt wieder ein paar Zinsen gibt. Der Aktienmarkt ist da das Maß der Dinge. Und wenn ich ein langfristiges Portfolio führe, dann ist es interessant für viele, wir machen es ja auch so, eine Investitionsreserve zu halten, Geld zu parken und die Schwankungen, die ja sehr heftig sein können, am Aktienmarkt auszunutzen für Nachkäufe. Und hier brauche ich Anleihen, die keine Risikoprämie beinhalten. Das sind Anleihen, ausfallsichere Anleihen, amerikanische oder deutsche Staatsanleihen oder wir nehmen gerne Schweizer Staatsanleihen. Also das ist eine ganz eigene Klasse von Anleihen, die praktisch von Investoren bevorzugt werden, die dafür kein Risikobudget zur Verfügung stellen müssen. Und diese Anleihen haben den Effekt, dass sie in Krisen, wenn es am Aktienmarkt scheppert und alle aus den Risiken raus müssen, weil sie kein Risikobudget mehr haben, dass die dann besonders gefragt sind. Der Nachteil ist, ich habe auch einen sehr überschaubaren Zins. Egal wie das Niveau ist, ich habe immer einen deutlich niedrigeren Zins, als wenn ich die andere Klasse von Anleihen, die es gibt, nehme. Die andere Klasse von Anleihen, das sind welche, die zinsorientiert gekauft werden von den Investoren, klassischerweise Unternehmensanleihen, klassischerweise mit einem Rating von A oder 3B, also nicht AAA, und damit mit einer entsprechenden Risikoprämie versehen. Und solche Anleihen werden sehr, sehr gerne genommen von zum Beispiel Stiftungen, die darauf angewiesen sind, dauerhafte Zinserträge zu generieren für ihren Stiftungszweck. Die werden auch gerne genommen von anderen Investoren, die langfristige Zahlungsverpflichtungen eingehen müssen. Und im Moment ist es auch wieder für alle interessant, letztendlich diese Anlageklasse zu betrachten, wenn ich Geld kürzerfristig parke, also nicht langfristig, aber jetzt auch nicht Tagesgeld, aber wenn ich halt so Geld auf dem Konto liegen habe, zum Beispiel Unternehmen haben oft Reserven auf dem Konto liegen für Notfälle, aber letztendlich liegt es dann relativ lange dort und da kann es schon sein, da kann es jetzt schon wesentlich attraktiver sein, sich wieder auf der Zinsseite zu orientieren.
Weil ich da eben eine kalkulierbare Rendite von 5-6 Prozent habe.
Ja, ich habe meinen Coupon. Dieser Coupon hat den Effekt, dass ich erstmal mich abgesichert habe gegen Kursschwankungen. Also wenn ich zu einer Zeit, wo ich 5% Coupon bekomme, eine Anleihe kaufe, dann kann die Anleihe ja schon mal im Jahr 5% Kursverlust haben, zum Beispiel, weil die Zinsen weiter steigen und ich bin immer noch auf Null. Wenn ich in der Niedrigzinsphase Anleihen kaufe, habe ich das ja nicht. Dann steht die Anleihe, gibt mir 1% Zins. Und wenn die Zinsen dann steigen, was bei Niedrigzinsphasen ja auch noch extrem wahrscheinlich ist, dass das irgendwann passiert, dann habe ich also einen Verlust, ohne dass was dagegen steht. Insofern sind in Hochzinsphasen nominal betrachtet Anleihen grundsätzlich schon mal risikoärmer. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen irgendwann fallen, ist viel höher und ich habe auch den Coupon, den ich planen kann.
Und fallende Zinsen wären dann ja sogar gut für mich, weil dann meine alten Anleihen aufwerten.
Ja, ich habe kein symmetrisches Risikorenditeprofil, weil ich eben auch noch diese Kurschance habe. Auf der anderen Seite natürlich schwanken diese Wertpapiere und dafür brauchen gar nicht die Zinsen sich verändern. Es reicht, wenn sich die Erwartung der Zinsen ändert. Das kann man jetzt jeden Tag verfolgen an der Börse. Also es wird ja im Moment sehr heiß diskutiert. Die Zentralbanken kommunizieren sehr offensiv, dass sie noch alles Mögliche bereit sind zu tun, weil die Inflation noch lange nicht am Ziel ist. Der Markt glaubt das nicht so recht. Der Markt glaubt, dass wir da schon relativ am Ende der Fahnenstange sind. Und was da jetzt die Wahrheit ist, das ist jetzt gar nicht so einfach zu sagen, weil auf der einen Seite haben die Zentralbanken recht, dass selbst wenn in den USA die Inflation jetzt schon auf 3% gesunken ist, ist ja immer noch über 2%. Und dieses letzte Prozent ist wahrscheinlich viel, viel schwieriger zu eliminieren als der bisherige Weg. In Europa haben wir eh noch höhere Inflationsraten und haben auch noch strukturelle Probleme, die nicht gelöst sind. Und also ich würde jetzt auch keine Wette darauf eingehen, dass wirklich in den nächsten 3 Monaten schon die Zinsen wieder fallen oder auch, dass in den nächsten 6 Monaten keinerlei Zinserhöhungen mehr kommen. Und insofern geht es hin und her und dann sagt wieder ein Zentralbanker dies und dann sagt wieder ein Goldman Sachs-Analyst jenes und dann sieht man sofort, wie diese Anleihen mit 3, 4, 5 Jahren Restlaufzeit zum Beispiel schon wieder schwanken. Also ja, man hat Kursschwankungen bei Anleihen, darüber muss man sich halt auch im Klaren sein, aber die sind halt viel, viel geringer als im Aktienmarkt. Ich kann breit streuen, wie am Aktienmarkt, wenn ich das in dem Portfolio aufbaue. Und ich habe halt immer diesen Zinskupon, den ich schon mal planen kann, der dagegen steht.
Ich hatte gehört, dass am Anleihenmarkt eher so die professionellen Anleger unterwegs sind und am Aktienmarkt sind es eher so die Privatanleger. Ist das so und was heißt das?
Ja, also das ist hundertprozentig so, egal aus welcher Perspektive man es betrachtet. Der Anleihenmarkt ist viel größer als der Aktienmarkt und die professionellen Investoren sind am Anleihenmarkt unterwegs, weil sie halt auf eine gewisse Planbarkeit angewiesen sind. Und dann kommt natürlich noch dazu, der Anleihenmarkt ist ja eigentlich brutal langweilig, weil ich kriege meinen Coupon, dann wird zurückgezahlt, ich habe vielleicht ein paar Kursschwankungen zwischendrin. Das einzige Überraschende, was passieren kann, ist, dass das Unternehmen Insolvenz anmeldet und dann habe ich ein Problem mit der Rückzahlung. Aber ich habe nach oben habe ich keine Story. Also einen YouTube-Kanal zu Anleihen kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist eigentlich ein wahnsinnig langweiliges, handwerkliches Geschäft. Auf der anderen Seite eben im professionellen Umfeld das Dominante aufgrund seiner Eigenschaften. Und es wird dort ganz anders gearbeitet, muss man sagen. Also es fängt schon damit an, dass die meisten Unternehmensanleihen nur mit einer Mindestanlage von 100.000 Stückelung ausgegeben werden. Also da ist der Privatanleger überhaupt nicht mehr im Blick. Der spielt eigentlich gar keine Rolle mehr.
Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass ich dann am Anleihenmarkt weniger diese Übertreibungen habe, die ja am Aktienmarkt sind, weil einfach da die Investoren wahrscheinlich mit einer etwas ruhigeren Hand unterwegs sind.
Also das ist eine gute Frage. Die könnte ich jetzt so gar nicht beantworten. Eigentlich müsste es so sein, wie du sagst. Auf der anderen Seite haben zum Beispiel eben die Zentralbanken so massiv in den Markt eingegriffen, in den Staatsanleihenmarkt, zum Beispiel in den letzten Jahren. Also die Zentralbanken haben mehr italienische Staatsanleihen zum Beispiel aufgekauft in den Hochphasen, als Italien überhaupt neu emittiert hat. Ja, also mehr Marktdominanz gibt es ja praktisch gar nicht. Sodass wir auch am Anleihenmarkt irrationale Kursstellungen gesehen haben, das ist gar keine Frage. Wir hatten in der Niedrigzinsphase, das ist ja eigentlich ein Euphemismus, also in der Nullzinsphase, muss man sagen, hatten wir zum Beispiel auch Jahre, wo Unternehmen mit einer Negativverzinsung Anleihen emittieren konnten. Also Siemens konnte einen 3-jährigen Bond herausgeben mit einer Negativverzinsung. Also das kann man sich nicht mehr als rational bezeichnen. Also am Anleihenmarkt, ich sage mal so, der Anleihenmarkt ist halt hochgradig reguliert und es gibt wahnsinnig kapitalstarke Unternehmen, die gewisse Vorgaben haben, wie sie investieren. Und in diesen Klassen kann es schon sein, dass manchmal der Nachfragedruck zu hoch ist als das Angebot und es zu komischen Preisen kommt.
Da du gerade die Anleihenkäufe der Notenbanken ansprichst, wir haben ja jetzt das Problem, oder die Bundesbank hat ja das Problem, dass die wegen ihres riesigen Anleihenportfolios, das halt zu Niedrigzinszeiten eingekauft wurde, dass sie jetzt Verluste macht, weil halt der Einlagenzins, den sie den Banken zahlen muss, höher ist als die Erträge, die das Anleihenportfolio abwirft. Also das werden wir auch noch ein paar Jahre zu spüren kriegen.
Ja, das war alles schon so ein gewisses Subventionsprogramm. Das wird jetzt nicht in die Luft fliegen, das kann man schon alles machen. Aber die Zentralbanken, nicht nur die europäische, auch die britische, die japanische macht es ja schon lang. Die kauft ja sogar schon Aktien, schon lange, die japanische Zentralbank und auch die amerikanische. Die haben eigentlich beginnend mit der Finanzkrise 2008, 2009 angefangen, den Markt zu stützen mit Liquiditätsschwämmen und haben insbesondere dann im großen Stil Anleihen aufgekauft, auch zu einer Zeit, als die Zinsen schon so niedrig waren, dass das eigentlich rational schwer nachzuvollziehen war. Und das ist, da haben wir jetzt so eine Phase der Normalisierung. Ja.
Die hat jetzt eben, und die Bundesbank wieder durch Verlustvorträge, muss halt dann eben halt da noch den Preis zahlen, auch noch auf Jahre hinaus für die Anleihenkaufprogramme der EZB. Aber zurück zur Rolle, die Anleihen in einem Portfolio übernehmen können. Also du hast es ja schon gesagt, wir haben die Aktien, die halt eher für den Ertrag dann zuständig sind und die Anleihen sind dann mehr so dieses Geldparken für so zwischendrin, was ich nicht auf dem Festgeld- oder Tagesgeldkonto haben will, was mir aber dort dann halt eine höhere Rendite dann bringt.
Also unsere Idealvorstellung wäre, dass man einfach nur in Fristigkeiten denkt. Es geht eigentlich gar nicht um risikoreich und risikoarm. Also ich kenne niemanden, es gibt keinen vermögenden Investor, der Risiken eingehen will. Also das ist eigentlich eine völlig falsche Darstellung. Und trotzdem, wenn da langfristig investiert wird, zum Teil oder zum großen Teil wird der über Generationen investiert, kein Mensch mit einem großen Vermögen gibt das aus, ja, da wird in Generationen gedacht, da hat man immer Aktienquoten von mindestens 60%, eher 80% und manche sogar 120% noch gehebelt. Ja. Das heißt, wenn ich langfristig unterwegs bin und ich mache ein sehr, sehr breit gestreutes Aktienportfolio, dann ist der Effekt, dass ich da die durchschnittlichen Erträge der Weltwirtschaft einsammle, so stark, dass es die heftigen Kursschwankungen, die kurzfristig passieren können, schon sehr stark ausgleicht. Ja, keine Anlageberatung, aber das ist eigentlich vor allem eine Perspektive der Fristigkeit. Deswegen ist auch die Aktienrente zum Beispiel, die die Bundesregierung jetzt plant oder zumindest diskutiert, hat überhaupt nichts mit Zocken zu tun. Ja? Wir denken da in Generationen und da brauche ich nicht so tun, als wäre ein breit gestreutes Aktiendepot, wie es zum Beispiel auch die Norweger schon lange machen, als hätte das was mit Zocken zu tun, wenn es mal ein Jahr 20% verlieren kann. Das spielt langfristig keine Rolle. So, und der andere Topf ist halt der kurzfristige Topf. Und kurzfristig klingt so, das brauche ich die nächsten 3 Monate, aber das stimmt ja nicht. Wenn man sich die empirischen Analysen anschaut, das, was die Menschen im kurzfristigen Topf haben, das liegt da in der Regel viele, viele, viele Jahre. Ja? Das ist ja das, dass die Menschen zum Beispiel so viel auf dem Tagesgeld liegen haben, aber in Wirklichkeit gar nicht brauchen. Das ist natürlich die halbe Wahrheit, weil im Notfall wollen sie halt zugreifen können. Da wollen sie keine großen Schwankungen. Und nur in diesem Bereich sollten Zinspapiere eine relevante Rolle spielen.
Mhm. Könnten denn auch jetzt Zinspapiere, wir haben ja darüber gesprochen, welche Renditen die inzwischen abwerfen, könnten also auch diese Zinspapiere womöglich ein Ersatz oder eine Alternative auf einer anderen Seite meiner Vermögensallokation sein, nämlich für Immobilien?
Ja, Immobilien sind sehr spannend, weil Immobilien werden ja gehalten, weil ich einen planbaren Ertrag möchte und dafür akzeptiere ich bestimmte Risiken. Dass das Dach kaputt geht oder dass die Immobilienpreise sinken oder dass mein Mieter nicht zahlt und ich erst mal vor Gericht gehen muss und dann 2 Jahre Leerstand habe, bis ich ihn rausgeklagt habe oder wie auch immer. Also ich akzeptiere Risiken, dafür habe ich einen planbaren Mietertrag. Bei Anleihen ist es ja eigentlich ganz ähnlich. Ich habe auch einen planbaren Coupon und ich habe das bestimmte Kursschwankungsrisiken und solche Sachen. Und da hat sich halt die Welt gedreht. Jetzt gab es ja 15 Jahre einen unglaublichen Boom in Immobilien, weil ich bei den Anleihen keine Zinsen mehr bekommen habe. Und jetzt ist es naturgemäß umgekehrt. Jetzt kriege ich bei Anleihen wieder einen attraktiven Zins. Es stellt sich dreimal die Frage, warum sollte ich jetzt noch in Immobilien gehen? Und das sieht man übrigens auch ganz praktisch bei den Wohnimmobilienunternehmen. Auf eine Anleihe dieser Unternehmen bekomme ich jetzt 5,5% Verzinsung. Und das ist weit mehr als die Mietrendite, die selber erwirtschaften mit ihren Wohnimmobilien.
Genau, und zumal ich ja jetzt auch wahrscheinlich bei Immobilien erstmal auf absehbare Zeit nicht auf Preissteigerungen hoffen kann, die ja mir meine sehr magere Mietrendite in einigen Lagen aufgebessert hat.
Naja, also das, was auch wir thematisiert haben vor 1-2 Jahren, sehr aktiv und auch was die Bundesbank veröffentlicht hat, Preisblase, Abschlag bis zu 30% wird erwartet. Da sind wir mittendrin. Ich sehe auch nicht die Wohnungsnot. Es wird immer gesagt, ja, bezahlbarer Wohnraum, klar, billige Wohnungen hätte jeder immer gern. Aber wenn man sich anschaut, was da in der Breite gebaut wurde, in Frankfurt oder in München, in nicht urbanen Wohnlagen, zu diesen Randgebieten, wo massiv Mehrfamilienhäuser gebaut wurden, alle der gleiche Stil. Überall werden 18 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter erwartet. Da steht schon sehr, sehr viel leer. Viele Baustellen werden gar nicht zu Ende geführt, wenn man sich das jetzt anschaut, kritisch. Also die Blase ist geplatzt und wo die ihren Boden findet, das weiß man noch nicht. Das wissen wir natürlich auch nicht. Ich würde mal sagen, im Moment hat sich auf jeden Fall eins schon abgezeichnet. Die wirklichen Luxusimmobilien haben gar keine Preisnachlässe. Also man sieht auch bei Immobilien diesen Effekt, den man in der ganzen Wirtschaft sieht. Wir haben halt eine immer stabilere Schicht von Extremvermögenden, wo Geld keine Rolle spielt. Und deswegen wird halt eine Porsche anders behandelt als ein VW und eine Gucci-Tasche und so weiter. Und das, was unter die Räder kommt, ist sozusagen das untere Mittelschichtspreisniveau. Und das sehen wir auch bei Wohnungen, dass sich das aufgespaltet hat. Also wer jetzt zuschaut und eine Jugendstilvilla am Starnberger See hat, braucht sich keine Sorgen machen.
Genau. Zurück zu den Anleihen und der aktuellen Lage am Markt. Am Horizont ist ja diese Rezession, die sich da irgendwie abzeichnet, wo man sich eigentlich eher fragt, nicht ob sie kommt, sondern wann kommt sie. Was hätte denn so eine Rezession für Anleihen, für Folgen?
Also im High-Yield-Bond-Bereich warten alle darauf, dass die Insolvenzen mal anziehen. Das ist überraschend stabil noch. Also wir haben Insolvenzen, vor allem in bestimmten Branchen, immer wieder, sieht man auch in Deutschland, aber da steht man schon noch auf sehr, sehr dünnem Eis und wenn ein echter Wirtschaftsabschwung kommt, ist da einiges gefährdet. Insgesamt würde der Anleihenmarkt aber profitieren, weil eine Rezession geht auch immer damit einher, dass es einen Nachfrageabschwung kommt, zuerst bei den Investitionen, dann aber auch beim Konsum, dass es weniger Druck gibt am Arbeitsmarkt für steigende Löhne und damit halt der dämpfende Effekt schlechthin auf jede Inflationserwartung und damit auch fast schon eine Notwendigkeit, die Zinsen wieder zu senken, wovon dann bestehende Anleihen halt profitieren würden im Kursgewinn.
Du sprichst die Inflation an, das ist auch noch eine Frage, die ich hatte, denn es gibt ja noch eine ganze Reihe von Anleihen, wo die Rendite unterhalb der Inflation liegt. Da frage ich mich natürlich mal so ganz laienhaft, warum sollte ich dann dort überhaupt investieren, wenn ich eine Inflation von 7 habe und die Anleihe wirft mir 4 ab? Dann ist das ja eigentlich ein schlechtes Geschäft für mich.
Ja, das könnte man so sehen. Wenn die Anleihe ein Jahr Laufzeit hat, muss man auch tatsächlich drüber nachdenken. Da kann man nicht viel dabei gewinnen. Aber der Anleihenmarkt, also die Zinsstrukturkurven, die sind da schon sehr eindeutig. Da ist überall eingepreist, dass die Inflation deutlich fällt, wahrscheinlich aufgrund einer Rezession oder zumindest eines deutlichen Wirtschaftsabschwungs. Wir haben ja auch Probleme in China und so weiter, also was ja auch international für die ganze produktive Industrie eine Rolle spielt. Auch wenn man sich jetzt anschaut, was ist gut gelaufen am Aktienmarkt, das sind ja eigentlich ganz wenige Unternehmen, in der Regel Internet, Plattformunternehmen. Was trägt die Wirtschaft noch? Dann sind es alte Auftragseingänge, die noch nicht abgearbeitet sind, aber der neue Auftragseingang ist überschaubar. Was zieht an am Arbeitsmarkt? Das ist eigentlich alles Service, das ist nicht Produktion. Also es spricht schon sehr, sehr viel dafür, dass wir vor harten Zeiten stehen und deswegen auch. Also es gibt auch viele, die sprechen schon wieder von der Deflationsphase. Da will ich mich gar nicht aus dem Fenster wagen. Aber das ist dann schon in diesen Zinsen eingepreist. Und wenn ich mir jetzt einen Zinscoupon mit 10 Jahre Laufzeit mit 4% sichern kann, dann kann das schon noch richtig attraktiv werden.
Weil der Zins in die Inflation reinwächst sozusagen, dass halt irgendwie die Inflationsrate fällt, mein Zinscoupon bleibt gleich. Also habe ich dann irgendwann doch eine positive Realverzinsung. Und das ist dann halt wieder dann attraktiv.
Ja, und wenn dann noch die Zinsen fallen, habe ich noch den Kursgewinn. Genau. Der dann natürlich auch wieder ausläuft zum Laufzeitende. Aber trotzdem, das ist letztendlich der Grund, warum im Moment gerade im Bereich 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre Anleihen sehr begehrt sind.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich am besten in Anleihen investiere. Es gibt ja auch Anleihen-ETFs. Sind hier ETFs auch das beste Mittel?
Also ich spreche jetzt nicht über unseren neuen Anleihenfonds Fixed Income One, sondern was man machen kann, wenn man Direktanlagen macht oder wenn man in den ETF-Markt geht. Der Anleihenmarkt ist für Direktanleger nicht zugänglich. Das muss man so sagen, wie es ist, weil die meisten attraktiven Anleihen sind erst ab 100.000 überhaupt erhältlich. Und ich brauche bei Anleihen auch eine gewisse Streuung, weil selbst wenn ich nur mit vernünftigen Rating-Anleihen kaufe, habe ich immer ein Insolvenzrisiko, so ein Restrisiko. Ja. Und wenn es Bilanzfälschung ist, es gibt immer ein Restrisiko, also muss auch streuen. Dann bleiben also praktisch gemanagte Anleihenfonds und passive Anleihen-ETFs. Und da, wenn man sich das genauer anschaut, ist der Unterschied nicht so groß wie beim Aktienmarkt, weil es gibt in dem Sinne keinen passiven Anlagestil bei Unternehmensanleihen. Also das liegt daran, dass Unternehmensanleihen halt eine Laufzeit haben, die werden ja fällig und dann die Indexkonstruktionen, die haben jetzt schon Schwierigkeiten, überhaupt, wie kann ich denn den Markt abbilden, was ist denn der Anleihenmarkt? Ich kann ja nicht die Unternehmen am höchsten gewichten, die am höchsten verschuldet sind. Dann habe ich dauernd Transaktionen, weil die ja fällig werden. Und insofern alle Anleihen-ETFs, die mir bekannt sind oder die wir genau angeschaut haben, die sind alle so. Die haben zwar einen Anleihenindex als Benchmark, aber tatsächlich ist das ein relativ aktiv gemanagtes Portfolio von Anleihen, wo versucht wird, den Abstand, also den Tracking Error zum Index möglichst gering zu halten. Aber es ist eigentlich ein aktives Portfolio. Und insofern kann ich dann auch gleich einen aktiven Fonds kaufen. Der aktive Fonds ist halt in der Regel deutlich teurer. Dafür muss der gewisse Dinge nicht mitmachen, die ich machen muss, wenn ich den Tracking Error zu einem bestimmten Index niedrig halten möchte. Aber man kommt um einen Fonds nicht drum herum, bei Unternehmensanleihen, weil ich brauche eine Risikostreuung und das kriege ich als Privatanleger nicht hin mit Einzelwerten.
Also auch hier deine Empfehlung, nicht einfach mal, es gibt ja auch manche Anleihen, die eine Tausenderstückelung haben, also auch da halt eher vorsichtig sein und genau wie bei Aktien halt zu streuen und nicht halt einfach zu sagen, dann kaufe ich mir halt die mit der Tausenderstückelung oder so, sondern halt auch eher da auf die Fondslösungen zurückzugreifen, sei es jetzt ETF, sei es halt ein aktiv gemanagter Fonds.
Bei Unternehmensanleihen. Also eine deutsche Bundesanleihe kann ich natürlich schon kaufen. Bei so einer deutschen Bundesanleihe hat ein Fonds tatsächlich keinen Sinn, weil da brauche ich keine Risikostreuung. Ich brauche nicht 20 genau. Verschiedene Bundesanleihen.
Genau, gibt es ja auch inzwischen so von Euro-Staaten, gibt es ja auch so als ETF oder sowas. Und da brauche ich wahrscheinlich eher eine Risikostreuung, je nachdem.
Nee, bei Euro-Staaten ist interessant. Also Staatsanleihen-ETFs sind tatsächlich so, dass die nach dem Grad der Verschuldung gewichten. In dem Sinne sind die sehr, sehr stark italienlastig und frankreichlastig im Euro-Raum, weil man ausgeht, die können ja nicht ausfallen.
Ach so. Ja,
genau. bei Unternehmensanleihen geht es halt nicht. Deswegen sind die Unternehmensanleihen-ETFs, das, was ich vorhin kritisch gemeint habe, bezieht sich vor allem darauf, die sind dann wesentlich komplizierter in der Struktur und in der Regel sind die dann gleichgewichtet über ein komplexes Regelwerk mit den entsprechenden Transaktionen, die damit einhergehen, laufend.
Aber du hast ja gesagt, wie man zum Beispiel investieren kann in Anleihen. Du hast selber einen Fonds aufgelegt, du hast es erwähnt. Und wie du auch ja gesagt hast, dass das jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt sein könnte, weil einfach das Zinsniveau schon relativ hoch ist.
Ja, also das könnte man sagen, das ist ja jetzt Werbung, weil wir halt zufällig den Anleihenfonds haben, aber es ist natürlich genau umgekehrt. Wir haben jahrelang keinen Anleihenfonds gemacht und haben den Investoren gesagt, sorry, 0% Zinsen auf dem Konto ist unschlagbar. Und jetzt, weil die Zinsen wieder so hoch sind, deswegen haben wir jetzt einen geöffnet. Das ist ja umgekehrt. Und das machen wir nur, weil wir im Moment glauben, dass es eine sehr gute Marktphase ist. Und eigentlich sind die Gedanken schon wieder weiter. Die Frage ist, was machen wir in 5 Jahren, falls wir in 5 Jahren wieder in so eine Nullzinsphase kommen? Das älteste Portfolio, was ich betreue, was Anleihen dominiert ist, das ist von 2003 und das hat halt echt keinen Spaß gemacht, durch diese Nullzinsphase zu laufen. Deswegen haben wir versucht, das jetzt auch so aufzulegen, dass wenn es wieder dazu kommt, dass wir mehr Freiheiten haben, als nur in Anleihen zu investieren. Aber das sind eigentlich die Themen. Aber dass jetzt Anleihen sinnvoll sind und eine sinnvolle Alternative sind, das ist eigentlich keine Besonderheit, sondern die Besonderheit ist, dass es halt 10 Jahre keine Alternative waren. normalerweise war das immer in jedem Volkswirtschaftslehrbuch, in jedem Portfolio-Management-Lehrbuch wird von diesen beiden Anlageklassen gesprochen, Anleihen und Aktien.
Das wurden sie 60-40-Portfolio
auch. Ja, und die Besonderheit waren die letzten 10 Jahre.
Ja. Vielleicht noch zum Schluss ein Wort zu inflationsindexierten Anleihen, weil die Frage kommt natürlich auch immer wieder. Kann ich mich mit inflationsindexierten Anleihen vor der Inflation schützen?
Im Prinzip ja. Hat auch eine Zeit lang gut funktioniert. Aber was dort eingepreist ist, ist die Inflationserwartung. Also die implizite Inflationserwartung, die kann ich ablesen an diesen Anleihen. Und der Markt geht halt davon aus, dass die Inflation sehr schnell sehr stark sinkt. Deswegen sind diese Anleihen jetzt nicht besonders attraktiv bepreist.
Also auch da täuscht der Name so ein bisschen darüber hinweg, was wirklich sich dahinter verbirgt. Andreas, vielen Dank für deine Auskünfte. Schön, dass du da warst.
Ja, danke.
Und wer es noch nicht weiß, Andreas Beck hat auch ein Buch geschrieben, Erfolgreich wissenschaftlich investieren. Und ich verlose 5 Bücher, wenn ihr euch jetzt für meinen Newsletter anmeldet. Die Details und den Link findet ihr unter dem Video.